You have chosen the right club. You support the right club.
What a season Arsenal are having!
Fantastic goal! Bukayo Saka!
What a goal! Reece Nelson has won it for Arsenal!
This is my club. Fucking love this football club.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2023-24.
Next season is going to be even more demanding and we have to be prepared for that.
Willkommen zu Episode 232. Ja, wir versuchen mal eine ganz entspannte, angenehme und wenig emotionale Episode zu zaubern. Nach unserer ersten Saisonniederlage, dem 0:1 in Newcastle am Samstagabend. Da ist wenig passiert, es wird eine kurze Ausgabe und mal sehen, wie wir durch die nächsten Minuten steigen werden. Spaß beiseite. Seit langer Zeit mal wieder hoch emotional, gar nicht unsere Niederlage an sich, wobei wir natürlich auch über die Leistung des Teams und die Spielweise diskutieren müssen, aber die Begleitumstände rund um diese Niederlage in Newcastle, Schiedsrichterentscheidungen und die Reaktion danach etc. sind ein Diskussionspunkt. Und wenn wir Zeit und Laune haben, blicken wir natürlich auch noch auf die Champions League. Am Mittwochabend haben wir die große Chance, im Heimspiel gegen den FC Sevilla einen bedeutenden Schritt Richtung K.O.-Phase zu machen. Also, vollgepackte Ausgabe in Episode 232. Wie immer an dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster sitzt Christian. Hello.
Ja, guten Abend allerseits.
Noch mit Puls? Fragezeichen.
Definitiv mit Puls. Also, er kann ja auch gar nicht runtergehen, wenn man.
Wir haben es ja gerade. Ja, ich war selten, musste ich so lange an so einer Niederlage knabbern.
Ja, es ist also, wir haben es gerade off-topic schon mal kurz eben besprochen, wenn man halt schon wieder die Vorberichte halt ein bisschen reinschaut für Spiel der Spurs gleich gegen Chelsea und sieht, was dann von Personen wie Gary Neville dann halt wieder kundgetan wird, da muss man sich tatsächlich irgendwie fragen, ob das Ganze überhaupt noch Sinn hat. Der Puls kann halt an der Stelle halt nicht runtergehen, wenn man so einen teilweise verzapften Schwachsinn sich anhören muss, der offensichtlich durch anderweitige Interessen gesteuert ist.
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir trotzdem versuchen, einigermaßen chronologisch das Ganze durchzugehen, aber ja, es ist sehr viel zu besprechen und ich glaube, man kann auch bei dem einen oder anderen Punkt unterschiedlicher Meinung sein und darf das natürlich auch. Bei dem einen oder anderen Punkt ist es aus meiner Sicht aber eben nicht zielführend und diese ganze Diskussion, die sich jetzt auch nach der Pressekonferenz von Arteta da am Samstagabend durch die Tage gezogen hat, das aus meiner Sicht wirklich Erschreckende ist, dass auch keiner mal bereit ist zu sagen, okay, ich habe mich geirrt oder sorry, das war ein Fehler, beziehungsweise meine Einschätzung, die zunächst gemacht wurde, war eine falsche, tut mir leid. Ja, wundert mich sehr. Also keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, ob da jetzt, dass da jetzt irgendwelche, ich weiß nicht, was da jetzt alles dranhängt, aber dass halt jetzt in irgendeiner Form gesagt wird, ja, dieses Tor, so wie es gefallen ist, hätte nicht zählen dürfen aus dem einen, also aus meiner Sicht gibt es ja einen ganz offensichtlichen Grund, nämlich das Foulspiel, dass das noch keinem über die Lippen gekommen ist, sondern irgendwie händeringend versucht wird, irgendwelche hanebüchenen Erklärungen herzuholen. Ja. Das ist echt traurig, also es ist schon sehr traurig und da wundert man sich dann auch ehrlich, ob man da irgendwie noch mehr Zeit rein investieren soll. Und ich glaube, also, das war auch einer der wesentlichen Punkte, die Arteta kritisiert hat. Ich glaube, ihm ging es gar nicht um die Entscheidung an sich, sondern so ein bisschen auch um den ganzen Umgang mit der Thematik in den letzten Wochen und Monaten.
Also mich wundert tatsächlich überhaupt nicht, dass man versucht, sich jetzt links und rechts rauszuwinden, beziehungsweise da jetzt kein klares Statement hinkriegt. Wenn man nur ein paar Wochen zurückblickt, Spurs Liverpool, da war es ah. ja noch, also da war es eigentlich noch eklatanter, indem man halt gedacht hat.
Also da war sogar der harte Fakt. Quasi, da ging es auch nicht um irgendeine subjektive Entscheidung, da war einfach.
Genau. Und selbst da hat man als Erklärungsversuch hervorgebracht, dass er irgendwie, keine Ahnung, dass man irgendeinem nicht noch mehr Druck aussetzt. Also irgendeinen total gequälten Schwachsinn, ja. Also von daher, es wundert mich nicht, es wundert mich auch nicht, wenn Entscheidungsträger in den gewissen Positionen sitzen, die in einer Woche oder 2 Wochen vorher noch irgendwo in der Saudi-League halt entsprechend gepempelt werden, dann Entscheidungen treffen, die Vereine, die davon offensichtlich profitieren, auch entsprechende Entscheidungen zuschustern. Also das sind alles Sachen, das ist halt für mich eher erstaunlich, dass das nicht mal wirklich extremst aufgegriffen wird, dass man da halt einfach mal nicht rangeht. Und ich bin ja kein großer United-Fan und auch Mark Goldbridge ist sicherlich auch nicht immer völlig klar in seiner Strukturierung,
Aber er
aber
ist
das, was
lustig.
ja, das
Ja.
sowieso.
Ja.
Aber das, was er halt ganz klar kundtut, sei es bei der Sache gegen Spurs Liverpool gewesen oder auch dieses Wochenende, ist meines Erachtens genau richtig. Man kann dieses System, so wie es dort momentan existiert, so nicht belassen, weil es halt schlichtweg, es wird nicht besser werden, es wird immer schlechter werden. Es wird auch nicht unabhängig werden, es wird keine Möglichkeit bieten, zu einer wirklich qualitativ hochwertigen Entscheidung zu kommen. Und
Genau, und ja.
allein die Tatsache, dass man bei einem Videoassistent nicht genug Bildmaterial oder kein, sagen wir nicht, es geht nicht um nicht genug, sondern es geht um kein Bildmaterial hat, was eine Entscheidung hinsichtlich der Thematik zum ersten Ball aus oder nicht halt darbietet, ist ein absolutes Armutszeugnis. Wenn man mal berücksichtigt, dass es die Premier League ist mit den ganzen finanziellen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, und man einfach nur schlichtweg in andere Sportarten guckt. Man muss gar nicht lange zurückblicken. Man müsste sich mal die Rugby-WM angucken, die jetzt, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen zu Ende gegangen ist. Du hast eine komplette entsprechende Videoanalyse, du hast eine komplette transparente Kommunikation, Offenlegung zwischen den Schiedsrichtergespannen. All diese Themen, guck dir das Tennis an, du hast sämtliche Möglichkeiten zu gucken, elektronisch nachzuvollziehen, ob der Ball im Aus ist oder nicht. Dann musst du dich wirklich fragen, Entschuldigung hin oder her oder Ausflüchte hin oder her, kannst du das System so stehen lassen oder nicht? Und eine automatisierte Abseitsregelung, by the way, etwas, gegen das sich die Premier League vor der Saison entschieden hat. Kein Schwein weiß warum. Jeder sollte sich dann vielleicht auch fragen, hätte man es mal vielleicht gemacht, ne? Also das sind halt so Themen, wo ich sage, dass das so jetzt korrespondiert wird oder versucht wird, irgendwie darzulegen, wundert mich gar nicht, weil man genau schlichtweg weiß, dass das ganze Ding einfach schlichtweg vor die Wand gefahren ist und es keinen Weg zurück gibt. Und du kannst nicht jedes Spiel wiederholen. Und in der Variante, die du es momentan hast, ist es einfach nur Bullshit.
Genau, also aus 2 Punkten aus meiner Sicht. Zum einen, weil man gesagt hat, irgendwie der VAR macht irgendwie, verhindert krasse Fehlentscheidungen und macht irgendwie sozusagen den Fußball gerechter. Da hatte ich, glaube ich, vor einigen Episoden schon mal darauf hingewiesen, dass man halt auch damit immer sozusagen auch die Implementation begründet hat. Und aus meiner Sicht muss man sich an diesen Begründungen dann auch messen lassen. Und der zweite Punkt, und den finde ich viel gravierender, jetzt mal losgelöst betrachtet von dem Ereignis in Newcastle oder auch von den Wolves, die ja auch etliche Fehlentscheidungen in den letzten Wochen
Oh
gegen sich
Gott,
hatten.
ja.
Losgelöst jetzt von der singulären Entscheidung an sich, aus meiner Sicht eigentlich die Hauptproblematik ist, dass sowohl für die beteiligten Vereine, und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, auf den Arteta eigentlich auch hinaus wollte, aber auch für die Fans überhaupt nicht ersichtlich ist, welche Strategie eigentlich stattfindet in der Entscheidungsfindung der Videoschiedsrichter. Ist es manchmal eine Unterstützung des Schiedsrichters auf dem Platz, also will man dem quasi nicht zu nahe treten, dann will man eigentlich eine Autonomie des Videoschiedsrichters im Sinne von, der soll aktiv sagen, du liegst falsch oder guck es dir mal an. Ich verstehe null, null. Das hat mir auch noch keiner beantwortet. Ich verstehe null, warum diese Situation nicht so entschieden wurde, dass man dem Schiedsrichter sagt, guck dir bitte das Schauspiel gegenüber Gabriel nochmal am Monitor an und entscheid dann. Warum nicht? Also das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Andererseits gibt es Aktionen, wo der dann irgendwie zum Monitor hinberufen wird, wo ich halt direkt dann auch sage, was will er denn da jetzt? Und offensichtlich, also sozusagen vom VAR irgendwie zu sagen, okay, gut, wie viel Entscheidungsgewalt gebe ich jetzt quasi ab? Was muss der Schiedsrichter nochmal machen? Dass denn der VAR den nicht überstimmt oder überhaupt nicht eingreift, verstehe ich gar nicht, weil dann brauche ich ihn nicht. Er ist doch eigentlich da zur Korrektur. Und wenn es nur der Hinweis ist, zu sagen, guck's dir nochmal an, das kann doch aus meiner Sicht dann auch kein Eingriff in die Autonomie des Feldschiedsrichters sein, wenn der VAR sagt, guck es dir bitte nochmal an und mach dir deine Meinung. Ich verstehe es einfach nicht. Dafür ist er doch auch da mit dem On-Field-Review. Ich meine, dann muss man das aus meiner Sicht ja wirklich nie machen, weil man kann immer ein Argument finden und sagen, ja, gut, keine Ahnung, war jetzt vielleicht ein klarer Elfmeter, hast du nicht gesehen oder so, aber es gibt ja vielleicht auch eine Argumentation zu sagen, es war dann doch kein klarer Elfmeter oder es war doch keine rote Karte. Also gerade bei spielentscheidenden Situationen wie Toren und es zumindest eine Unstrittigkeit gibt oder einen Diskussionspunkt, und das war ja nun ein klarer Diskussionspunkt, Foul, Handspiel, Abseits, da muss ich doch zumindest dem Schiedsrichter sagen, guck dir die Bilder mal an. Und da verstehe ich dann auch nicht zu sagen, warum macht man es nicht? Dafür ist es doch auch da, in solchen Situationen.
Genau, ich finde halt auch, dass dieser schwarze Peter nicht zwingend immer derjenige oder demjenigen zuzuschieben ist, der auf dem Platz steht.
Aber das Gesamtteam, Schiedsrichterteam muss doch entscheiden. Es ist doch jetzt vollkommen egal, ob es der VAR ist oder der Feldschiedsrichter. Ich verstehe diese ganze Diskussion um Autonomie und Entscheidungsgewalt, das ist aus meiner Sicht eine pure Ablenkung.
Ja, es ist halt oftmals dann auch vielleicht so eine Sache, wie kriege ich die Statistik schön, was ist halt irgendwie überstimmt worden, was nicht, oder war das halt alles im Endeffekt okay? Du hast halt null Linie. Du hast teilweise, guckst du dir das an, da brauchen die 2 Minuten, um zu gucken, dass es ein Tor ist. Und du brauchst noch nicht mal einen Blick, um zu sehen, dass es kein Abseits ist oder irgendetwas in der Art. Und dann hast du Situationen, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Das ist halt nicht, noch nicht mal in eine, was du schon sagst, noch nicht mal in eine Review einfach geht, ne? Der tut's doch keinem irgendwie irgendeinen Bärendienst mit, wenn du einfach sagst, guck's dir an. Wo ist das Problem? Ich verstehe das auch nicht. Es kann doch nur zu einem Mehrwert führen, wenn ich sag, boah, ich bin mir nicht sicher. Könnte, muss nicht, entscheid du bist auch nah dran, du bist im Spiel mit drin, ich würde machen X oder Y, so, ne?
Aber ja, oder gar nicht zu sagen, im Sinne von, guckst dir erstmal an und dann diskutieren wir es, sowas.
Ich meine, wenn wir die 3 Situationen durchgehen, dann könnte ich jetzt noch nachvollziehen, obwohl ich es auch trotzdem immer noch grob falsch finde, wenn ich in Entscheidung 1 sage, okay, der Ball war für mich drin, noch im Feld, in Entscheidung 2 sagt, ist für mich kein Abseits, ja. Das kann ich jetzt immer noch, da könnte ich noch sagen, okay, das kann der autonom entscheiden, weil der hat ja die Linien, der hat.
Er kann es nicht entscheiden, er konnte es halt nicht widerlegen, das war ja das Argument. Es konnte keine Linie gezogen werden, weil der Moment des Abspiels von Joel Linton dann, schon, wobei mir das auch vollkommen egal ist, weil es ist eh immer Abseits. Also es ist.
Ja, selbst wenn du das alles beiseite lässt, hast du immer noch dieses Thema mit dem Foul. Und dann verstehe ich nicht, wie kann man das nicht, also ich verstehe sowieso nicht, wie man es nicht geben kann, aber selbst wenn ich da noch irgendwie drüber weggucken würde, wie kann man das nicht ins Review geben? Das ist unfassbar. Dass das nicht passiert, spätestens an der Stelle. Und beim besten Willen, wenn ich dann solche Argumente höre wie Gary Neville, ja, Gabriel war schon halt in der Luft und beugt sich dadurch schon nach vorne. Völliger Quatsch, wenn du das Bild anguckst, die Füße stehen auf dem Boden.
Ja, wollen wir nicht diskutieren. Das ist ein klares Foul. Und ich glaube, es ist auch unstrittig. Also es gibt die wenigsten. Ja. Es sagen ja alle, es ist ein klares Foulspiel und es muss abgepfiffen werden. Und es wäre jede Situation, die so stattfinden würde, auf einem anderen Teil des Spielfeldes würde
sofort abgepfiffen. Genau. Natürlich wird es abgepfiffen. Der Punkt ist, das, was auch jetzt wieder stattfindet, was wird passieren? Arteta wird wahrscheinlich eine Strafe bekommen, ja, obwohl ich finde, er hat es immer argumentativ ganz gut verpackt, ja. Also, das muss
und er man, sagt ja auch, wo, dass sie wohl seit Monaten schon versuchen, irgendwie mehr Transparenz reinzukriegen, vor allem auch diese Punkte Transparenz und Nachvollziehbarkeit, die hat er ja angesprochen, ne?
Genau. Und das, aber unterm Strich gesehen, ich meine, dann sollen sie ihm eine Strafe geben, wird wahrscheinlich auch so passieren, weil man es halt intern nicht akzeptieren kann. Aber in welcher Fußball, also in welcher Welt wir leben, ist sowieso so eine Frage für sich, aber in welcher Fußballwelt leben wir denn? Wenn ich eine Entscheidung, die grob falsch ist, nicht mehr entsprechend kritisieren darf, dann kann ich es gleich lassen. Dann kann ich gleich sämtliche Entscheidungen einfach nur durchlaufen lassen und sagen, jetzt ist es sowieso egal. Und der Punkt, den Arteta anspricht, ist ja jetzt unabhängig mal davon, wenn man muss doch diese Sache loslösen von Verein X oder Y. Man muss doch einfach, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen war es Liverpool, jetzt sind wir es gewesen, übermorgen ist es Chelsea oder United, ja, nur City oder Newcastle sind es bisher nicht und wir wissen, warum es so ist, ja, da braucht man auch nicht drüber diskutieren, aber Fakt ist doch einfach, das Ganze muss doch einmal losgelöst von einem Verein betrachtet werden, dass dieses System so halt nicht funktioniert und ich finde, das kann man auch mal sagen dürfen. Also das muss man nicht gleich auch wieder sanktionieren. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung und es ist auch vollkommen okay, das einfach mit krassen Worten zu unterlegen und zu sagen, das ist einfach scheiße. Ja, einfach höflicher formuliert, aber das ist es doch. Nichts anderes. Und das Schlimmste daran, wenn ich jetzt mal wenn ich die ganze Torthematik mal wegnehme, was ist das denn mit dem Ellbogen gewesen?
Ist nur arm gewesen einfach.
Also beim besten Willen, wenn du so in eine Kreisliga von einem hinten schon 3 Meter vorher den Arm so hochnimmst, ihm den so mitgibst, ja, da kannst du gleich duschen gehen, aber kalt. Ne? Also das ist...
Ja, es war ja nicht nur das Tor, es war ja auch die Aktion und es war auch generell.
Ja, natürlich kann ich auch darüber diskutieren, ob Havertz gehen muss bei dem Foulspiel. Natürlich, darum geht es auch gar nicht. Es geht doch einfach nur um ganz klar offensichtliches Foulspiel. Auch das, wofür gucken die denn bitte auf die Videoaufnahmen? Wofür? Das sehe ich im laufenden Spielbetrieb, sehe ich das. Da brauche ich doch nicht mal für anhalten oder zurückspulen. Das ist offensichtlich.
Ja, zumal in der Summe, dass Guimarães durchgespielt hat, ist ein Witz. Also das ist ein absoluter Witz. Und aber der war es immer eingeführt worden, um offensichtliche Fehlentscheidungen zu korrigieren. Ja, aus meiner Sicht ist das eine offensichtliche Fehlentscheidung. Und selbst wenn es keine offensichtliche Fehlentscheidung ist, dann ist das zumindest ein Diskussionspunkt, wo man sagt, guck es dir an. Ja, schau nochmal nach. So.
Da brauche ich nicht lange.
Aber wenn der VAR natürlich keine Entscheidungsgewalt hat und man sozusagen den Feldschiedsrichter nie in seine Autorität irgendwie eingrenzen will, dann kann man den VAR auch abschaffen. Weil dann bringt er nichts.
Ja, liegt es nur daran? Ich glaube, die meisten letzten krassen Fehlentscheidungen lagen nicht daran, dass er nicht die Autorität hat, sondern dass man grob gepennt hat. Also wenn man es positiv
einfach grob
weggesehen hat.
Ja, mag ja sein, aber wenn du von vornherein immer schon mitkriegst, also hier Feldschiedsrichter ist das Wichtigste und wirklich nur bei ganz großen, krassen Fehlern, dann weißt du ja ungefähr, wie du als Videoschiedsrichter agierst. Ich meine, ganz ehrlich, die Situation Kovacic gegen Ødegaard oder auch die Aktion von Sanchez gegen Jesus im Chelsea-Spiel, diese Aktion. Das ist aus meiner Sicht übrigens, das wollte ich vorhin auch noch sagen, eigentlich der Punkt, der mich am meisten stört bei dieser ganzen Thematik, ist halt die unterschiedliche Auslegungsweise. Aus meiner Sicht ist ein System funktioniert nur, wenn es bei ähnlichen oder gleichen Situationen stets zu den gleichen Entscheidungen kommt. Hatte ich dir ja Sonntagmorgen geschickt, wir hatten ja letzte Saison das Spiel gegen Brighton, wo eine ähnliche Situation war, mit Abseits konnte nicht klar irgendwie Linie gezogen werden oder war nicht klar ersichtlich, ist das Tor ja nicht gegeben worden dann. stellt sich dann halt auch die Frage, warum lässt man das Tor dann stehen für Newcastle? Das sind aus meiner Sicht so Punkte, wenn du halt keine klare Linie zeichnen kannst, dann sagt man halt, okay, im Fall der Fälle ist es dann halt zum Vorteil des Stürmers, aber da muss es halt immer gelten. Und nicht, wenn Newcastle das Tor macht und wenn wir eins machen, dann halt nicht. Das sind die Punkte, die mich eigentlich mehr ärgern als jetzt so einzelne Entscheidungen, dass es halt inkonsistent ist, dass sozusagen einmal gesagt wird, ah, okay, wir kriegen hier keine Abseitslinie hin, dann lassen wir es mal für den Stürmer, dann sagen wir, okay, gut, zählt. Und es gibt dann in anderen Spielen, wird es halt genau anderweitig gehandhabt.
Ja.
Das ist eigentlich aus meiner Sicht noch ein Grundproblem.
Ja, das kann halt, es kann halt auch technisch schlichtweg alles nicht sein. Das kann nicht sein.
Ja, da, also ja, ist, natürlich. Ich meine,
das kann nicht sein, dass man irgendwo eine Linie nicht zieht, vergisst, ziehen kann.
Ich meine, Bild sie hätten in dem konkreten Fall hätten sie ja immer eine Linie ziehen können. Es wäre immer abseits gewesen aus meiner Sicht.
Natürlich, weil
ja
natürlich.
Der immer einen Schritt vor Reier war, der Gordon.
Also, ja, also es gibt so viele Punkte, wo man einfach schlichtweg sagen muss, dass es unzureichend ist auf jeglicher Ebene. Und wie gesagt, die Thematik mit Interessenkonflikten und Ähnlichem ist für mich auch irgendwas, was eigentlich eklatant über dem Ganzen schwebt.
Und aus meiner Sicht halt auch diskutiert werden muss. Das Problem ist halt nur...
ja, aber nicht wird. Es wird
ja, genau, weil sozusagen es von außen nicht kommt, weil ja eigentlich alle dranhängen am System. Ne, das, ja. Das ist, im Endeffekt kann es nur von den Vereinen kommen. Und ganz ehrlich, man muss auch in dem Sinne, es hat Täter jetzt mal der Erste gewesen, der es offen ausgesprochen hat. Aber du kannst ja noch nicht sagen, dass nicht mindestens die Hälfte der Premier League Trainer genau dasselbe denkt. Wenn nicht sogar ja. Mehr. Also
ja, ja, hundertprozentig.
Wahrscheinlich also, 18 Guardiola, von 20.
Guardiola wird es nicht aussprechen, keine Frage. Aber
ja, aber klassisches Beispiel. Klassisches Beispiel am Wochenende da halt das Tor, wo aus meiner Sicht ein klares Abseits ist, das Tor von City. Ne? Also da steht der Spieler ja wirklich im Sichtfeld des Tors, das springt sogar noch hoch.
Aber da werden auch über 150 Fairplay-Verstöße nicht verfolgt. Bei Everton reichen irgendwie gefühlt 20, um sie gleich irgendwie fast in die Relegation zu tippen. Ja, muss man auch mal fairerweise sagen. Ein Eddie Howe
beim besten. Ach, der ist auch ins Sackgesicht geworden. Entschuldigung, oder?
Ja, also. Siehst du, wie er am Tropf der Saudis hängt, indem er sagt: Ich weiß gar nicht, was der gesehen hat. Ja. Bitte? Dann gehen wir mal ganz schnell zum Augenarzt und lass mal gucken, ob du nur alle Sachen vorne drin hast. Ne? Also, sorry, es tut mir leid. Also, das sind Sachen, die sind einfach nur schlichtweg unglaubwürdig und grenzen einfach an Peinlichkeit. Ja, das sind wirklich so Sachen, wo man sich wirklich fragt, wo soll das hinführen? Ja, und ich meine, Arteta hat ja recht. Diese Liga ist insbesondere in dieser Saison, was Titelkampf angeht, super eng. Ja, die Spurs spielen jetzt gleich noch, wahrscheinlich werden sie gegen Chelsea gewinnen, sind gut dabei. Liverpool ist gut dabei. Ja, wir sind auch gut dabei. Newcastle rückt ran. Aston Villa rückt auch relativ nah ran. Ja, dann hast du es gegen eine Mannschaft wie City schon alleine so sehr schwer überhaupt über die Saison gesehen zu bestehen, dann kannst du nicht noch weiter gegen Windmühlen solcher entsprechenden krassen Fehlentscheidungen anspielen. Das ist halt schlichtweg nicht möglich. Und das sind halt die entscheidenden Themen und Punkte nachher. Da geht es nicht darum, dass wir gegebenenfalls vielleicht hätten gewinnen müssen. Am Samstag hätten wir wahrscheinlich nicht. 0-0 wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber das Risiko und die Gefahr, dass das Ganze bis zum Ende der Spielzeit nochmal passiert, ist meines Erachtens bei über 90%.
Ja. Gut, ich meine, was passiert bei den Schiedsrichtern? Die werden dann irgendwie in die zweite Liga für ein Wochenende verabschiedet und es ist in dem Sinne, ist das System an sich, von innen aus wird sich das System quasi nicht verändern und zum Besseren verändern, das ist klar. Gut, machen wir einen kurzen Strich. unter diese Thematik und lass uns vielleicht mal um unsere Leistung an sich kümmern. Die Diskussion ist so ein bisschen hinten runtergefallen aufgrund der Vorfälle. Mein Eindruck erstmal, beziehungsweise das hatte ich ja auch zwischendurch dir mal geschrieben, ich fand das, was wir gemacht haben, unter den Bedingungen, was wir an Personal zur Verfügung hatten, kein Ødegaard, kein Partey, der übrigens wohl bis Jahresende ausfällt, habe ich gelesen, oder sagen wir mal so, man befürchtet wohl, dass er dieses Jahr nicht mehr spielt, habe ich gelesen, kann aber natürlich, ist eine andere Thematik, ob es wirklich stimmt, bei nur einer Quelle. Und ohne Jesus vorne, mit Havertz auf der rechten offensiven Seite im Mittelfeld, fand ich es eigentlich gut, was wir gemacht haben. Ich fand, wir hatten Newcastle gut im Griff. Wir hatten die Mannschaft hat eigentlich Newcastle die großen Stärken genommen. Und ich glaube, so musst du auch erstmal agieren. Ich meine, letzte Saison haben 5 gegen die Spurs zu Hause geschossen, hatten jetzt 3 Heimspiele in Folge gewonnen, kein Gegentor kassiert. So, was machst du halt mit dem Personal, das dir zur Verfügung steht? Du willst erstmal gucken, dass du einigermaßen gut stehst und versuchst halt Newcastles Stärken nicht zu entfalten. Und aus meiner Sicht ist das nahezu perfekt gelungen. Ja, Saliba, Rice, unfassbar gute Achse. Wir haben wenig zugelassen. Was man kritisieren darf und kann, ist, dass wir auch wenig kreiert haben an sich. Das ist auf alle Fälle legitim, natürlich. Im Spiel nach vorne war es nicht so gut. Und was aus meiner Sicht halt, also keine Ahnung, die Havertz-Sache wurde ja häufig auch eher so im Licht dieser Gelb-Rot-Diskussion ein bisschen betrachtet. Aus meiner Sicht, hätte er sich auch über Rot nicht beklagen dürfen, allein wegen Dummheit. Was mich aber an der Aktion am meisten ärgert, ist eigentlich, dass er diese Hitzigkeit und Emotionalität noch gesteigert hat im Spiel. Ja, weil ich finde, wir hatten eigentlich, klar, ein paar Idioten bei Newcastle gibt's halt, die über die Stränge gegangen sind, weil es der Schiri auch nicht per se irgendwie entsprechend geahndet hat. Aber ich fand halt, bis zu dieser Havertz-Aktion hatten wir einfach Newcastle und noch das Stadion im Griff, unter Kontrolle. Und mit der Havertz-Aktion ist es so ein bisschen gekippt, fand ich. Und deswegen auch da, wo die Aktion passiert, das fand ich einfach extremst unpassend, das zu machen, weil ich glaube, es wäre insgesamt dann besser, weil wir hatten sie eigentlich ja im Griff, es wäre insgesamt, glaube ich, von der Stimmung und den Emotionen besser gewesen, wenn die Aktion nicht passiert wäre. Und aus meiner Sicht war es nicht clever, das zu machen. Davon mal ganz abhängig, dass er den Spieler hätte auch, was weiß ich, krankenhausreif treten hätten können und eine rote Karte kassiert hätte, davon mal weg, er sei jetzt auch einfach spieltaktisch kein guter Move von Havertz.
Ja,
unnötig. Also hat halt einfach total viel Emotionen und Gift ins Spiel reingebracht. Und ich fand eigentlich, dass wir es gerade so in der ersten Mitte der ersten Halbzeit wirklich, das Stadion war leise, ja. Also da war nicht viel.
Nee, viel war da nicht. Ich finde, wir haben vor allen Dingen auch die Physis von Newcastle gut gematcht, haben das auch wirklich gut aufgenommen, uns dadurch nicht den Schneid abkaufen lassen. Ich glaube, es ist immer, also solche Situationen gibt's immer irgendwie gefühlt in Spielen und im Nachgang denkt man so drüber nach und fragt sich, war das vielleicht so eine Art Wendepunkt? Oftmals kann man dem viel abgewinnen. Ich glaube, hier wäre es mal die Fehlentscheidung weggelassen. Wahrscheinlich hätte sich da noch nicht mal ausgegangen mit der Sache und es wäre eigentlich wahrscheinlich unterm Strich auch untergegangen dann. Was für mich halt viel entscheidender war, ist, dass wir halt vorne nicht so wirklich viel kreiert haben. Ne? Dass wir zwar all das, was wir gerade angesprochen haben, gut gemacht haben, sogar teilweise sehr gut gemacht haben und am Ende ein 0-0 wahrscheinlich auch ein absolut faires und unterm Strich auch gutes Ergebnis gewesen wäre bei Newcastle.
Ja, unter den Umständen, mit denen wir da, ja, vor allen Dingen auch mit dem Personal, genau, mit dem wir angetreten sind. Ja.
Deshalb war es halt ein bisschen schade, dass wir vorher halt nicht so viel kreiert haben. Aber ich glaube, das war auch eine Konsequenz des Ganzen, wie das Spiel gewesen ist und was von der Mannschaft selber abverlangt worden ist in dem Spiel. Und das kann man natürlich jetzt in eine negative Schiene rücken. Man kann natürlich einfach sagen, okay, es lagen oder der Fokus lag in gewisser Weise an einigen Stellen woanders. Und hättest du vom Kader ein bisschen mehr zur Verfügung gehabt, hättest du vielleicht dann da noch Nadelstiche setzen können in offensiver Gestalt. Wie gesagt, wenn das Spiel 0-0 ausgeht und wir den Punkt mitnehmen, würde ich zwar wahrscheinlich immer noch sagen, okay, wir hätten vielleicht vorne ein bisschen mehr versuchen können und versuchen können, ein bisschen mehr zu kreieren, weil vielleicht mehr drin gewesen wäre. Aber ich glaube, man hätte es gut und zufrieden mitnehmen können. Und ich glaube, das ist unterm Strich gesehen, was den Rest der Spielanalyse angeht, eigentlich schon gut und entscheidend.
Ja, also ich glaube, die Herangehensweise war gut, weil anders kannst du, glaube ich, in Newcastle momentan nicht bestehen. Auch vor dem Hintergrund, dass du immer diese zusätzliche Absicherung auch im Mittelfeld benötigst, um die Gegenangriffe und die Konter zu unterbinden. Ich finde, das hat auch sehr gut funktioniert mit Jorginho, der die nötige Übersicht halt auch hat, der auch das Spiel ganz gut gelesen hat. Und klar, du in An- und Abführung opferst du natürlich eine weitere kreative Möglichkeit. Und was man auch halt nicht unterschlagen darf, wir haben halt auch gegen eine der besten Defensiven der Liga halt gespielt. Newcastle hat die letzten 4 Heimspiele alle zu 0 gespielt. Ist halt auch nicht so einfach, gegen die ein Tor zu erzielen. Deswegen glaube ich, dass wir gar nicht so schlecht waren im Kreieren. Was mich am meisten so ein bisschen stört, ist, dass wir aus den vielen Ecken, die wir auch gehabt haben, glaube 10, dann in dem Sinne, dass da nichts bei rumgekommen ist. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwie auf das Tor hingearbeitet haben und auch hingespielt haben. Also Arteta hat völlig zu Recht gesagt, es gab eigentlich nur eine Mannschaft, die nach vorne gespielt hat und auch den Sieg wollte, das waren eigentlich wir. Und das zeigt auch die Bilanz. Wir haben halt einfach zu wenig aus Standardsituationen gemacht. Also das ist eigentlich das, was aus meiner Sicht so ein bisschen der Punkt ist, den man halt kritisieren kann und auch kritisieren müsste. Wir haben halt einfach in Abwesenheit von Ressus haben wir einfach keinen Stürmer, der in Auswärtsspielen, die physisch geführt werden, mit einer Defensive, die du nur knacken kannst, wenn du auch mit Physis gegenhältst, also mit irgendwie, keine Ahnung, Geschwindigkeit und solchen Sachen kommst du, glaube ich, gegen Newcastle nicht weit. Du brauchst auch die Physis. Da haben wir halt einfach momentan keinen Spieler, der das erfüllen kann. Also Eddie ist es definitiv nicht. Und dann ist es natürlich halt auch, wenn Eddie es nicht schafft, diese Füße mit seiner, oder anders formuliert, wenn wir vorne keinen haben, der diese physische Präsenz von Newcastle matcht im Zentrum, dann ist es natürlich für Martinelli und Saka auf den Außenpositionen auch unfassbar schwierig, irgendwas zu bringen, ja, oder irgendwie mal Raum zu finden, wenn man mal in die Mitte stößt.
Ja. Deshalb ist halt, also über Ivan Toney haben wir ja schon mal gesprochen in einer Ausgabe, das wäre halt so ein Spielertyp jetzt gewesen, ja, mal losgelöst von dem Namen, der, glaube ich, dieses Attribut mitgebracht hätte, ja. Ich weiß auch nicht, ob ein Gabriel Jesus dieses Attribut mitgebracht hätte, weil er ja, glaube ich, nicht so der dafür gemachte Spieler gewesen wäre. Also ich glaube, da ist Havertz viel, viel näher dran an dem, das halt zu matchen, was er eigentlich im Großen und Ganzen auch gut gemacht hat. Ja? Aber diese Diskussion, dass wir vorne noch irgendwie jemanden in weiterer Stürmerhierarchie und Kompetenz brauchen, ich glaube, die wird sich dadurch nicht ändern. Die wird sich halt schlichtweg nochmal einfach weiter aufstoßen. Und insbesondere in solchen Partien wird dann deutlich, auch wenn du kadertechnisch ein bisschen gerade gestretched bist, halt, dass das zwingend nötig ist und sein wird. Und ich glaube, dass der Januar dann auch wieder so ein Zeitpunkt sein wird, in dem man guckt, dass man da gegebenenfalls schnell Nägel mit Köpfen macht.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, es ist notwendig, auch vor dem Hintergrund, dass wir halt Mannschaften haben, die mit ihrer Physis uns das Leben schwer machen. Da brauchen wir einfach eine andere Option als ein Kedira. Definitiv.
Ja, also wir haben ja die Frage nach der, in der letzten Ausgabe war ja im Endeffekt auch, ist es halt nur, war es jetzt nur Sheffield United? Oder ist das etwas, was repliziert werden kann? Und wenn man dann das Spiel bei West Ham unter der Woche sieht, wo man fairerweise sagen muss, ist natürlich irgendwie ein Spiel im Carabao Cup irgendwie auch zwar gewisse Analysemöglichkeiten halt bietet, aber trotzdem vielleicht auch nicht überbewertet werden sollte. Und dann das Spiel bei Newcastle machen halt deutlich, dass er natürlich solche Sachen wie gegen Sheffield das super spielt, super kann und alles, aber es fehlt halt in gewissen Partien und gewisser Art von Partien fehlt es dann halt an entsprechender Qualität, die man dann halt vielleicht nicht auf der Basis in dem Umfang sieht. Und bei der Einschätzung wird man wahrscheinlich auch dann bleiben müssen.
Ja klar, also es ist ein Spielertyp, den du in vielen Situationen wirklich gut gebrauchen kannst, aber in wichtigen Situationen wie jetzt Samstag aus meiner Sicht, ich will nicht sagen wirkungslos, aber doch. ja, ich finde aber auch insgesamt jetzt losgelöst von Edima an sich, ist glaube ich nicht das Hauptproblem, haben wir insgesamt zu wenig auch gemacht aus unseren Ecken. Auch da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr Kreativität auch gewünscht. Irgendwie mal ein Überraschungsmoment oder so. Das war alles für Newcastle dann im Endeffekt auch relativ gut wegzuverteidigen. Ja, gut. Blöde Woche im Büro, würde man sagen. Mittwoch das Aus im Carabao Cup bei West Ham. Samstag jetzt die erste Niederlage in der Premier League. Was folgt daraus? Zwei Möglichkeiten, es besser zu machen und wieder auf die oder in die Erfolgsspur zu kommen. Mittwochabend Champions League Heimspiel gegen Sevilla, 21 Uhr. Samstag nächstes Kellerkind im Emirates, nämlich Burnley. So wie es aussieht, weiterhin ohne Jesus, wobei wir haben vorhin schon überraschend festgestellt, er ist jetzt im Aufgebot zumindest für die brasilianische Nationalmannschaft bei den Länderspielen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man ihn jetzt irgendwie riskiert oder so. Deswegen glaube ich, der wird auch die nächsten beiden Spiele nicht dabei sein. Heißt so ein bisschen im Umkehrschluss, bevor wir auf die Ausgangslage jetzt bei den einzelnen Spielen gleich nochmal eingehen, was macht man? Setzt man beide Spiele Eddie nochmal vorne hin oder wäre es jetzt vor dem Hintergrund ich will nicht sagen, mangelnden Durchschlagskraft auch eine Option, mal jemand anders dahin zu stellen? Wie siehst du es?
Ich glaube, er wird bei Eddie bleiben. Das ist mein persönliches Gefühl. Natürlich kannst du jemand anders hinstellen. Wir haben schon mal darüber diskutiert, ob man nicht Trossard dort hinstellt. In der Variante. Ob man nicht Kai Havertz dort hinstellt, obwohl das nicht zwingend so seine Position jetzt klassisch ist, aber man könnte es natürlich versuchen. All das sind aber natürlich irgendwo Varianten, wo ich glaube, dass Arteta nicht so mit zufrieden ist in der klassischen Vorstellung der Formation, die er dann halt so vor Augen hat. Deshalb ist für mich Eddie immer noch der Spieler, dem er wahrscheinlich vertrauen wird jetzt für die nächsten beiden Spiele auf jeden Fall, bevor dann, glaube ich, in der Länderspielpause ist. Ne? Vielleicht hat er auch keine andere Option, auch wenn er es gerne anders haben möchte oder wollen würde, die er halt wählen kann. Und vielleicht ist auch das halt schlichtweg die Limitierung, der sich jetzt ausgesetzt, weil der jetzt ausgesetzt ist halt. Ne? Und nur auch das sind Themen, in gewisser Weise waren sie ja vorhersehbar, dass du halt ein Problem kriegst, wenn du in dem Bereich halt etwas dünner besetzt bist. Also von daher wird es meines Erachtens bei Eddie bleiben, aber die optimale Lösung wird es wahrscheinlich auch im Kopf von Mikel Arteta nicht sein.
Ich glaube, aus meiner Sicht hängt auch ein bisschen da was von ab, wie fit Ødegaard ist. Weil wenn er natürlich fehlt, muss eine entsprechende Position im Mittelfeld besetzt werden. Ich hab jetzt Havertz kritisiert für die Aktion da nach einer halben Stunde mit dem Foul. Ich fand, ansonsten war es ganz okay, was er gemacht hat. Mir fehlt aber weiterhin so ein bisschen die Magic bei ihm. Etwas, was ich zum Beispiel bei Fabio Vieira schon mehrfach gesehen habe diese Saison, durch gute Vorarbeiten, durch tolle Pässe. Aus meiner Sicht eine Option, halt mit Vieira auch mal im Mittelfeld zu versuchen und in der Tat Havertz nach vorne zu bringen. Andere Variante, dass man halt sagt, Trossard vorne oder Martinelli vorne und Trossard auf links, auch das finde ich ist auf alle Fälle mal lohnenswerter, um auch so ein bisschen, ja, Chaos zu kreieren. Ich finde halt, was Eddie macht, auch selbst wenn er vorne dann halt spielt, ist alles sehr vorhersehbar und ja, es ist aus meiner Sicht auch ganz gut zu verteidigen eigentlich. Aber ich bin gespannt. Also aus meiner Sicht dürften die nächsten 2, 3 Spiele auch so ein bisschen darüber verraten, welchen Stellenwert er jetzt eigentlich wirklich in Zukunft auch haben wird, weil ich glaube auch, dass man schon ein bisschen gucken muss, dass man rotiert, und aus meiner Sicht gäbe es Alternativen zu Nketiah vorne auf der 9 auf alle Fälle. Und wenn Arteta die nicht zieht, zeigt das aus meiner Sicht schon sehr, dass er eher Eddie vertraut, als anderen Spielern da misstraut auf dieser Position, weil er andere Spieler da auch hat schon in der Vergangenheit hat spielen lassen. Ja, es wäre ganz gut, glaube ich, wenn wir relativ schnell wieder mal gewinnen, damit doch diese dämliche Diskussion seit Samstag so ein bisschen zurückgekegelt wird. Und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass wir jetzt in Sevilla gewonnen haben vor knapp 2 Wochen, ist es natürlich elementar wichtig, dass wir 3 Punkte nochmal nachlegen. Ich glaube, da macht man einen ganz, ganz großen Schritt Richtung K.O.-Phase. Jetzt auch im Vergleich mit den beiden Spielen innerhalb von 4 Tagen sind es dann Mittwoch und Samstag. Was denkst du, wo wird der größere Fokus von Arteta sein? Oder muss man jetzt gucken, okay, wir können in der Premier League auch nicht mehr Punkte liegen lassen? Also beides gleich wird schwierig anhand der vielen Verletzten, die dann doch irgendwie zu beklagen sind.
Ja, definitiv. Es ist das halt wieder ein Drahtseilakt, aber ich glaube, man wird versuchen, gegen Sevilla, ja, vielleicht so sich zu positionieren, dass man halt weiterhin die Zügel in der Hand hält und dann gegen Lens halt den Sack zumachen kann. Ich denke, das wird halt hauptsächlich wichtig sein. Aber eine Mannschaft von Arteta wird nie auf Remis oder irgendetwas spielen. Von daher ist die Marschroute eigentlich klar. Und ich glaube, er wird halt auch versuchen, beides Mal in beiden Partien mit seiner Bestformation aufzulaufen und vielleicht im Rahmen der Champions League zumindest zu gucken, dass er da alle Spieler beisammen hat und gegen Burnley vielleicht dann nochmal eine Kleinigkeit rein oder raus rotiert. Aber dem Grunde nach halt in beiden Partien die Wichtigkeit nicht runter oder höher schrauben kann. Weil ich glaube, bei beiden ihm dazu schlichtweg die Optionen fehlen, dies zu tun. Wenn du in der Champions League halt durchkommen willst, musst du die Heimspiele gewinnen. Und Gleiches gilt für die Premier League. Wir müssen dort konstant dranbleiben, insbesondere halt gegen Burnley zu Hause musst du halt sicher konstant punkten. Und da hat er auch keine großen Optionen. Das ist halt das Dilemma, in dem du dich halt befindest, wenn du dann diese Wettbewerbe spielst. Dann wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Und Mannschaften, die da wie City machen, das halt über Jahre. und haben halt auch gezeigt, dass du dann auch auf dem Level halt immer hoch agieren musst. Und das geht natürlich alles leichter mit einem größeren, qualitativ noch besser besetzten Kader. Da haben wir schon gute Schritte gemacht, sind dann natürlich dann mit ein paar Verletzungen zurückgeworfen worden. Aber ich denke, dass das Ganze ja, mit dem Kader, den wir momentan immer noch zur Verfügung haben, beides auch machbar sein muss.
Ja, ich denke auch. Aber es wird, ist, glaube ich, eine extrem wichtige Woche. Durch die beiden Niederlagen jetzt ist so ein bisschen ja Druck innerhalb des Teams, glaube ich, aber jetzt auch durch die Nachwirkung der Newcastle-Niederlage auch von außen. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man relativ schnell und zügig wieder erfolgreich Fußball spielt. Aber ja, die Personalsituation ist echt schwierig. Smith Rowe haben wir ja auch nichts gehört, aber scheint wohl auch länger auszufallen. Partey habe ich angesprochen. Klar, die nächsten Aufgaben vergleichsweise in der Liga jetzt mit Burnley, Brentford, Wolves und Luton erstmal auf dem Papier einfach, aber es ist natürlich, wir sind auch momentan jetzt nicht so in der personellen Verfassung, in der Situation, dass wir das alles mal so nebenbei wegschießen können und auch wirklich auf den zentralen Positionen können wir gerade nicht so gut rotieren, wie wir es, glaube ich, gerne machen würden. Also, interessante Woche steht auf alle Fälle bevor. Mittwoch 21 Uhr ist dann der erste Teil und dann am Samstag 16 Uhr zur klassischen Zeit. Samstag natürlich bei Sky, Mittwoch bei The Zone zu sehen. Ja, schauen wir mal, ja, würde ich sagen, oder?
Absolut. Die Mannschaft dürfte durch die ganze Thematik sicherlich heiß sein.
Motiviert auf alle Fälle. Und ich glaube auch, die Fans werden pushen. Und ganz ehrlich, was irgendwelche vermeintlichen Experten sagen, das ist mir eigentlich sowieso egal. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn es sozusagen den Diskurs an sich behindert. Und ich wollte die, dachte, ich hatte überlegt, ob ich dich noch richtig heiß mache für diese Episode. Ich dachte, ich lass es mal, aber in meiner Timeline war die Tage noch die Situation mit dem Spurs-Spiel letzte Saison, mit dem Elfmeter, wo Son da irgendwie hochspringt. Und dann die andere Sache noch, die ich dir hatte ich noch schicken wollen, aber ich dachte, du bist eh bestens vorbereitet und präpariert, weil die eine Aktion letzte Saison, wo Trossards Tor gegen Leicester abgepfiffen wird, weil Ben White doch so ein bisschen mit der Hand am Torwart war.
Das ist ja der Witz bei der ganzen Sache. Du
findest und vor allem das Gute war, bei dem Trossard-Tour in Leicester, da wurde doch dann wirklich doch auch das On-Feed-Review gemacht. Ne? Also da hat man es dann doch gemacht. Ist herrlich. Ach, ja, ist eigentlich... Ganz ehrlich, ich glaube, Arteta hat all diese Aktionen. Am besten, man würde einfach mal einen Bericht machen und diese Aktion dann nochmal auflisten. Das einfach nur an Howard Webb schicken. Dann wird er sehen, ups, gar nicht eine Benachteiligung von Arsenal. Klar kann man auch so sehen, aber viel wichtiger ist halt, dass es inkonsistente Entscheidungen sind. Und das kann's nicht sein. Also wenn du schon so eine technische Hilfe hast, dann muss es aus meiner Sicht in vergleichbaren Situationen auch vergleichbare Vorgehensweisen und Entscheidungen geben. Na gut, ich hoffe, wir können in den nächsten Tagen ein bisschen weniger über Schiedsrichter sprechen und mehr wieder über erfolgreichen Fußball bei Arsenal. Aber ja, die Vergangenheit hat uns eigentlich gezeigt, dass wir nach Niederlagen in der Liga eigentlich immer ganz gut wieder zurückgefunden haben. Hoffen wir, dass das auch in dieser Woche der Fall ist. Ja, Christian, haben wir noch irgendwas zu besprechen? Nö, ich glaube nicht.
Wir gucken jetzt mal. Chelsea Tottenham steht 1-1 nach 23 Minuten.
Tja, umso ärgerlicher, wenn man dann noch Punkte liegen lässt und die anderen es auch machen und die anderen einfach wegen schlechter Leistung und wir wegen solcher Witzfiguren an der Pfeife.
Ja. Egal. Es ist ja noch zu spielen, aber wie gesagt, nee, tatsächlich, es ist, wie es ist.
Genau.
Wir warten es mal ab, wie es weitergeht. Wie gesagt, wir müssen uns jetzt auf uns selber fokussieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Machen wir. Dann hören wir uns in der nächsten Woche auf alle Fälle wieder und gucken und analysieren, wie wir das gemacht haben. Dann schließen wir Episode 232. Wie immer, danke fürs Zuhören. Euch eine interessante Woche und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in der Hangouts-Gruppe und auch sonst irgendwo lesen oder hören werden. Also, danke. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.